Ja, Simon, wenn wir noch über andere Datenbanken reden, weil du bist ja nicht das erste Mal jetzt in Erscheinung getreten in der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit so einem Datenthema. Hast du noch Zeit, Simon?
Ja, sicher.
Also, das eine, was ich auch in den Medien dann gelesen habe, das war, dass da ein St. Galler Hausarzt, der hat so Covid-Testzentren betrieben. Und dann war in den Schlagzeilen dann die Entdeckung eines Informatikers führt jetzt zu Untersuchungen in drei Ländern. Der Informatiker bist du gewesen. Was hast du dort entdeckt?
Nach einem Bericht vom Online-Portal DNIP, wo es um Security gegangen ist, habe ich gefunden, wie sieht es denn eigentlich aus mit den sogenannten .env-File? Das sind ganz vereinfacht gesagt Konfigurationsdateien, wo Benutzernamen und Passwörter drinstehen, dass sich ein Programm oder eine Webseite mit der Datenbank verbinden kann. Und ich habe einfach einmal aus einer Laune raus alle CH-Domains abgescannt und einmal geschaut, ja, wie viele von diesen .env-Dateien findet man. Und es hat ein paar darunter gehabt, wo irgendwie startnach gewesen sind, sagen wir einmal. Ich habe das Ganze auch am NCSC gemeldet. Damals war das NCSC ja noch nicht beim VBS angesiedelt gewesen, sondern beim Finanzdepartement. Und haben sie darum gebeten, dass sie sich doch diesen Behörden nach Entitäten annehmen. Und ein Fall, den ich dann in dem Datensatz drin gefunden habe, ist eine Corona-Datenbank gewesen. Konkret von einem Testzentrum, wo von einem Hausarzt betrieben worden ist. Und die Datenbank-Zugangsdaten sind einfach so im Internet gehangen. Das ist schon mal schlecht. Noch viel schlechter ist, wenn auch die Datenbank vom Internet öffentlich zugänglich ist. Und auch das ist der Fall gewesen. Ja, und dann habe ich das im NCSC gemeldet, habe den EDOB ins Bild gesetzt. Und weil die Datenbank physisch noch im Ausland betrieben worden ist und doch recht viele Personen davon betroffen waren, also wir reden von etwa 1 Million Corona-Tests, dann sieht man, der Martin hat am 12. Juni an der Teststation so und so einen PCR-Test gemacht und mit dem Resultat und sogar mit der Virenmenge drin. Also etwas, was ich als testete Person so gar nicht erfahren habe. Und die haben dann die Datenbank runtergeladen. Da könnte man jetzt darüber streiten, ob das schon 143 Strafgesetzbuch tangiert oder nicht. Und ich habe den Datensatz dann am EDOB weitergegeben, weil ich gefunden habe, dass sind so viele betroffene Personen, viel in Österreich, ein paar in Liechtenstein und auch noch in der Schweiz. Und habe gefunden, lieber EDOB, it's your turn. Ich will die Daten bei mir löschen. Es hat dann, offensichtlich haben wir da juristisches Neuland betreten. Es ist dann auch ein Moment gegangen, bis sich die Behörden intern einig war, ob er die Daten überhaupt annehmen kann. Und dann hat er gesagt, ja, also, ihr müsst euch entscheiden oder ich lösche es, weil ich will die Daten eigentlich nicht. Ich habe die eigentlich nur zu Beweissicherungszweck aufbewahrt. Weil die Datenbank ist ja dann recht schnell vom Netz genommen worden und dann hätte man als Schweiz gar keinen Zugriff mehr drauf gehabt oder nur sehr aufwendig. Ja, passiert ist nachher nicht viel, weil man hat dann in den Logfiles von dem Server nachgeschaut und gesagt, ja, der einzige Zugriff in den letzten 3 Monaten sei von mir gekommen. Und somit ist ja kein Schaden entstanden für die betroffenen Personen, was natürlich schwierig ist. In der Schweiz hat es einen kleinen Medienbericht gegeben. In Österreich ist das bis heute nicht medial bekannt.
Ist eigentlich noch spannend, eben, das heisst Österreich auch Liechtenstein, das ist auch im Anwendungsbereich von der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, von der DSGVO. Ist aber auch meine Erfahrung, also da gibt es zum Teil doch erhebliche Fragezeichen, liegt wohl auch daran, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden halt häufig an Limit laufen. Vielleicht da noch bei den Behörden, du hast das NCSC erwähnt, also damals noch das National Cyber Security Center. Das ist ja heute das Bundesamt für Cybersicherheit, BACS, wenn es mir recht ist.
BACS,
genau, BACS, also B-A-C-S geschrieben, nicht B-U-G-S, aber ein kleines Wordgame. Was haben denn die gemacht? Was haben die Daten nicht wollen oder hast du denen gar nicht gegeben?
Nein, ich habe Daten von Anfang an, also die NCSC hat eigentlich geschaut, dass die Sicherheitslücke einfach möglich oder dass der Server nicht mehr am Internet steht und dann ist eigentlich für die akute Krisensituation erledigt gewesen. Ja, wir haben ja schlussendlich eigentlich nur noch mit dem EDOB zu tun, kurz einmal noch mit dem Bundesamt für Gesundheit, weil um die Zertifikate auszustellen, braucht der Server ein Serverzertifikat und ja, dann hat man dort sicher auch noch Untersuchungen gemacht, ob es jetzt da irgendwelche missbräuchlichen Ausstellungen gegeben hat.
Wie ist es denn beim EDOB weitergegangen? Du hast gesagt, die sind ein bisschen unschlüssig gewesen, wenn sie dürfen die Daten annehmen. Du hast nicht gefunden, hey, ist jetzt euer Problem? Ist denn das Problem vom EDOB geworden tatsächlich?
Ja, ich habe da am EDOB wahrscheinlich etwas aufgebürdet, was er selber gar nicht wollen hat. Also, es hat auf einem USB-Stick eine Übergabe gegeben. bei mir dort selber und ich habe quittiert. Also die Übergabe ist quittiert worden und ich habe auch bestätigt, dass ich die Daten nicht mehr habe. Ich habe ja auch von Anfang an gesagt, dass ich die Daten eigentlich gar nicht will, aber ich würde sie ihnen zur Verfügung stellen. Und nachher hat eigentlich der EDÖB die anderen Ämter in Liechtenstein und auch in Österreich kontaktiert und was dort genau hin und her kommuniziert worden ist, dort bin ich nicht genau im Bild.
Was interessant ist, die Geschichte war 2022 gewesen. Und jetzt Mitte vom letzten Jahr, also Mitte 2023, hat der EDÖB plötzlich so ein Merkblatt veröffentlicht, wo er sich an Whitehead-Hacker oder ethische Hacker richtet. Und wenn man das Merkblatt so liest, ist so mein Eindruck gewesen, dass der EDÖB eigentlich klar hat wollen sagen, liebe Hacker, bitte wendet euch nicht an mich. Er hat da allerlei Szenarien konstruiert, dass er sogar müsste anzeigen oder so, wenn er so Daten überkommt. Kann das sein, dass da die Behörde ein bisschen traumatisiert ist und darum der Hilferuf gesendet hat, bitte, bitte deponiert Daten nicht bei uns?
Ja, also wer mich kennt, weiss, dass ich durchaus hartnäckig sein kann. Und ich habe natürlich das Ganze im Sinn vom Datenschutz für die Betroffenen habe ich dort eingesetzt und auch mit Nachdruck. Und ich sehe, der EDÖB hat halt irgendwo im Sinn der Meite oder anderen Nord-Tent sicher gebunden. Das hat nachher auch einen relativ langen, ausführlichen Bericht dazu gegeben. Und allein der gibt ja Arbeit. Also ich glaube, es ist vor allem einfach als Hintergrund, dass der EDÖB möglichst sich nicht mit so viel auseinandersetzen muss. Weil wenn er die Daten vorliegen hat, dann muss ja auch etwas damit passieren. Ich kann die Argumentation ein Stück weit nachvollziehen, aber wirklich eine Antwort, was ich in dem Fall ausmachen hätte sollen, habe ich bis heute nicht, weil klar, ich hätte die Daten nicht abladen können, dann hätte es aber auch gar keine Untersuchung geben können vom EDÖB. Hätte ich die Personen selber kontaktieren sollen, eher nicht, das ist wahrscheinlich dann rechtlich auch schwierig. Also aus meiner Sicht wäre eigentlich der EDÖB Anlaufstelle von dem. Vielleicht müsste man das halt einfach auch einmal fordern, dass das möglich ist. Nichtsdestotrotz, was jetzt in dem Merkblatt steht, es spricht ja nichts dagegen, dass wenn man zufällig über einen Datenschatz stürchelt, einen USB-Stick einfach an EDÖB schickt und dann kann man zwar nicht mit Nachdruck den Fall verfolgen, aber zumindest weiss man, dass die Behörde davon Kenntnis hat.
Ja, übrigens ein interessanter Angriffsvektor auf den EDÖB, USB-Sticks schicken und sagen, jetzt sagen die gestohlene Daten drauf. Nicht, dass jetzt jemand auf dumme Ideen kommt. Aber ja, das ist nicht noch ein offenes Thema in der Schweiz auch, oder? Auch so Bug Bounty, Responsible Disclosure, all die Sachen, wie du jetzt ja beschrieben hast. Du hast jetzt ja, glaube ich, schon ein paar Mühe gegeben bei all diesen Fällen, oder? Also ich meine, mit bösen Absichten hätte man das ja auch können anders machen.
Ja, absolut. Wenn ich mich irgendetwas finde, dann versuche ich erstens einmal, ja, die zeitliche Abfolge zu dokumentieren. Was habe ich wann gemacht? Versuche, technisch das Problem zu klären, dass wirklich eigentlich klar ist, wenn man ein bisschen IT-Sachverstand hat, das müsste man machen, dass das Problem aus der Welt ist. Ich versuche, das so zu machen, dass auch im Nachhinein irgendwo eine gewisse Transparenz rum ist.
Und damit gehst du natürlich tatsächlich ein Risiko, ein rechtliches Risiko. Du bist ja auch nicht grundsätzlich anonym unterwegs. Und es gibt eine sehr unterschiedliche Stimme. In dem Podcast haben wir auch schon darüber geredet, mit einem Gutachten von der Altkollegen von Walter Wies, unter welchen Bedingungen das ethische Hacking soll möglich sein. Es gibt aber Vertreter von Strafverfolgungsbehörden, die das ganz anders sehen. Der Bundesrat zum Teil äußert sich da sehr kritisch. Also müssen wir noch schauen, was da rauskommt. Simon, wir haben gesagt, wir reden über Datenbanken, wir haben schon über Explain geredet, wir haben über die Covid-Test-Center-Datenbank geredet. Vielleicht noch als letztes Beispiel, auch das war in den Medien, gewesen. SBB SwissPass. Dort hat der Blick geschrieben, unter anderem, für die SBB war der Vorfall an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Ein Hacker griff bei den Schweizerischen Bundesbahnen Anfang Jahr 1 Million Kundendaten ab. Der Datenklau war beängstigend leicht zu bewerkstelligen, wie IT-Spezialisten sagen. Der Hacker musste dafür lediglich einige leichte Anpassungen an der Website-URL vornehmen. Das hätte auch ein Laie hingekriegt, heisst es in IT-Kreisen. Simon, was war da gewesen?
Wenn du ein Abo bei der SBB oder bei einem anderen Verkehrsbetrieb hast, also wir reden jetzt da zwar von SBB, aber es gibt die Allianz Swisspass und dort sind irgendwie 250 Transportunternehmen von ZVV, Bus, von Chur, und hast du nicht gesehen dabei. Und die haben eigentlich eine gemeinsame Plattform, um Billett zu buchen. Und wenn du ein Monatsabo hast, hast du einen Link bekommen, so einen Neuerungslink, klick da drauf und du kannst eigentlich das gleiche Produkt, das du schon mal gehabt hast, jetzt nochmal einen Monat später buchen. Und in der URL oben drin hat es eine lange eine recht lange, grosse Zahl gehabt. Und die Zahl ist effektiv die Buchungs- oder Ticketnummer von der SBB. Und dort sind aber blöderweise nicht nur Abos dabei gewesen, sondern ganz normale Streckenbillett und Klassenwechsel. An dieser Zahl umschrauben ist relativ einfach. Das hat irgendwo etwas in mir drin getriggert und einfach einmal ausprobiert. Und plötzlich sehe ich halt irgendwie einen Datensatz von einer Reise von Hans Meier mit Geburtsdatum. Und nachher habe ich eigentlich mit ein paar wenigen Skripten, also das erste Scraper-Skript, um die Daten runterzuladen, ist so in 2 Stunden zusammengeklopft gewesen. Und eigentlich der Weiterentwicklungsaufwand ist einfach noch gewesen, um das Ganze zu skalieren. Ich habe dann das Ganze in Cloud skaliert, habe so etwa 1 Million Reisedaten runtergeladen. Und aus dem könnte man natürlich wunderbare Bewegungsprofile machen. Ist für Journalisten unschön, wenn sie zur Quelle reisen und dabei ihr Halbtagsabo gebraucht haben. Ist aber auch für dich und mich unangenehm, weil ich weiß ja nicht, ob du eine Affäre hast, Martin, aber in dem Datensatz wäre die ersichtlich.
Ja, da habe ich zum Glück nichts zu verbergen, aber Privatsphäre ist mir trotzdem wichtig, natürlich. Und was ich mich jetzt da gerade frage, spontan, mir die Abfrage, hat es da kein Rate-Limit gehabt?
Es hat eine Art von Rate-Limiting gegeben, aber das war so gross gewesen, dass eigentlich tausende Datensätze pro Stunde abgeladen werden hätten können. Also, und ich habe dann auch irgendwie, während es da bei mir im Hintergrund am Abladen war, habe ich den Report zusammengestellt und habe dann das so, glaube ich, um den 10. Januar um an die SBB gemeldet. Es ist auch gar nicht so einfach gewesen, um überhaupt mal die richtige Kontaktperson zu finden. Schlussendlich habe ich über LinkedIn herausgefunden, ja, wer ist der CISO, der Sicherheitsverantwortliche? Und haben ihn eigentlich so gefunden. Das ist, sieht man immer wieder, dass es eigentlich noch recht schwierig ist, um die entscheidenden Personen zu finden, weil so eine Thematik mit dem Kundendienst zu besprechen, ist, glaube ich, ziemlich aussichtslos. Und auf das aber hat nachher die SBB innerhalb 2 Wochen, weil die ja mit all den Transportunternehmen von der Allianz Swisspass zusammenarbeiten, sind die in Kontakt gewesen und haben eigentlich innerhalb 2 Wochen das Problem gelöst gehabt. Genötigt wäre jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber ich habe die SBB doch motiviert, zu sagen, ja, ich habe jetzt den Bericht zusammen. Ich wäre dankbar, wenn ihr im Sinn von euren Kunden auch öffentlich herstellt und informierend, weil mich hindert ja nichts daran, den Bericht so selber öffentlich zu machen. Und dort sind sie ziemlich einsichtig gewesen und sie sind nachher, ich habe ihnen eigentlich die Möglichkeit gegeben, um den Fehler selber bekannt zu machen.
Okay, aber auch das klingt jetzt so wieder riskant. Also ich kenne Fälle, wenn man dann so kommuniziert, dann könnte schnell mal die Antwort kommen, hey, eine Nötigung und überhaupt ein strafrechtlicher Schritt.
Nein, ich habe mich ja in dem Moment, wo ich mich bei der SBB gemeldet habe, habe ich ja den fertigen Report gehabt und habe gesagt, ja, ich gebe euch eine Zeit, um das Problem zu flicken. Mir ist das Anliegen, dass das nicht weiter passiert. Und mir wäre es auch ein Anliegen, dass die betroffenen Personen informiert werden. Und die SBB hat sich nachher einfach für eine Öffentlichmachung entschieden. Sie hätte ja auch all den betroffenen Personen einen Brief schicken können, was wahrscheinlich bei einer SBB in einer Öffentlichmachung gleich kommt. Aber ich habe sie also in keinster Art und Weise genötigt. Ich habe einfach ein Missverständnis von Persönlichkeitsschutz näher gelegt.
Ja, das ist natürlich zielführend. Ob jetzt bei der Information, ich vermute, viele Kundinnen und Kunden von der SBB haben jetzt noch nie von dem gehört, von dem Problem, oder? Also wenn das vielleicht in den Medien gekommen ist und das die SBB kommuniziert haben, wahrscheinlich wenn du heute fragst, weiss das kaum jemand oder mag sich nicht mehr daran erinnern. Also ich glaube, das ist schon ein qualitativer Unterschied.
Ja, sicher ist ein persönlicher Brief irgendwo wirkungsvoller bei den einzelnen Leuten. Auf der anderen Seite gibt es da im Datenschutzgesetz, und das ist noch im alten Datenschutzgesetz, hat es ja auch nichts gegeben, wo man sich irgendwie daran festknüpfen könnte.
Übrigens aktuell zumindest haben jetzt die SBB so eine security.txt-Datei veröffentlicht. Das ist ja jetzt so ein Standard, wo man auf der Website kann veröffentlichen kann. Und wenn man eine Sicherheitslücke gefunden hat, kann man schauen, gibt es die Datei. Dann ist dort eine Kontaktadresse drin oder das Bug-Bounty-Programm. Das sind jetzt die SBB auch, die haben das outgesourced Bug-Bounty-Programm. Also heute hat man da wahrscheinlich so eine Zugangsmöglichkeit. Ja, Simon, vielen Dank, dass du so umfangreich Auskunft erteilt hast. Gibt es zum Schluss noch etwas, wo man unbedingt wissen müsste, sei es zur SBB, aber auch überhaupt zu diesen Fällen? Oder gibt es vielleicht auch Gemeinsamkeiten? Wie siehst du vielleicht auch, wie es für dich weitergeht? Bist du weiterhin neugierig und meldest dann die Sachen? Wie schätzt du das ein?
Also, wenn ich zukünftig etwas finden würde, würde ich sicher wieder gleich machen. Responsible Disclosure. Die Firmen zuerst informieren, nicht einfach etwas auf Twitter raushauen. Ich hätte ja auch ehrlicherweise von irgendwelchen Strafen nicht unbedingt Angst, weil schlussendlich muss man immer von Intention ausgehen. Und ja, vielleicht noch abschliessend, also ich, bei all meinen Hackereien oder Spielereien, Ich bin kein Security-Crack, der da irgendwie Sachen reverse-engineert, sondern ich habe eigentlich ziemlich tief hängende Früchte genommen. Das ist eigentlich das, was ich wichtig finde zu betonen. Da sind Millionen von Kundendaten eigentlich öffentlich zugänglich gewesen, mit relativ einfachen Mitteln. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, was ist, wenn sich jemand wirklich gezielt Wochen oder monateweise Zeit nimmt, um in ein System hineinzukommen, was dann möglich wäre?
Ja, das ist mir gerade in den Sinn gekommen bei dem Covid-Test-Center, oder? Dass man gesagt hat, ja, du bist irgendwie der Einzige gewesen, der in letzter Zeit darauf zugegriffen hat. Aber was man ja selber kann, eben, potenziell können das andere immer auch. Vielleicht haben sie einfach ihre Spuren besser verschleiern, vielleicht hat es noch andere Sicherheitsprobleme gegeben. Also das eine Problem, oder gerade das Problem auf dieser Ebene, ist ja häufig auch ein Indikator, dass das Problem tiefer sitzt. Also von dem her, denke ich, ist das zum Teil auch noch beunruhigend, oder, wenn man das jetzt weiss, oder, dass auf dieser Ebene die Fehler passieren. Also super, dass du so unterwegs bist, Simon. Weiss dich sehr zu schätzen, weil eben da bin ich jetzt zum Teil auch selbst betroffen gewesen. Also SBB sicher, Xplain, keine Ahnung, oder, in was für Datenbank ich drin bin. Also ich bin in FedPol-Datenbanken drin, allein aufgrund von meiner Anwaltstätigkeit. Das weiss ich aufgrund von Auskunftsbegehren. Also bin sicher gespannt, was da noch kommt. Einiges, was wir jetzt erwähnt in diesem Gespräch, tun wir gerne in den Shownotes verlinken. Winterkongress natürlich den Vortrag, auch noch ein paar andere Themen. Das bleibt es sicher erhalten. Simon, nochmal vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Ist für mich sehr spannend gewesen.
Danke dir auch, Martin. Und ich bleibe euch als Hörer gerne erhalten, weil es sind immer wieder spannende Themen, die wir aufgreifen. Und ich bin zwar ein Fan von langen Podcasts, aber ich finde es auch sehr erfrischend, dass man zum Teil einfach einen kurzen Input kriegt und es nachher wieder vorbei ist. Und ihr habt dafür eine schöne Regelmäßigkeit, dass man nicht zu lange auf die nächste Ausgabe warten muss.
Danke Simon fürs Kompliment, das ist sehr motivierend. Das ist für mich auch ein Anlass wegen Motivation. Eben, Kompliment weiss man immer zu schätzen als Podcaster. Gilt für meinen Mitpodcaster Andreas Vogunten. Also auch mal auf diesen Plattformen, wenn ihr die jetzt nutzt, oder die bösen, proprietären Plattformen, die man bewerten kann. Apple Podcasts, Spotify vor allem. Dort mal eine gute Bewertung, einen netten Kommentar, wird also sehr geschätzt. Vielen Dank und bis bald wieder.
Ciao Martin.